herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Folge erfährst du, wie du deine erste Mitarbeiterin oder deinen ersten Mitarbeiter einstellst und dir wirklich ein verlässliches Team aufbaust. Vor 3 Jahren habe ich tatsächlich meine erste Mitarbeiterin eingestellt und heute sind wir tatsächlich schon über 10 Festangestellte und 5 Freelancer in meinem Team. Und genau diese Erfahrungen möchte ich heute mit dir teilen und ich gehe auch wirklich auf konkrete Fragen ein, wie viel Prozent meines Umsatzes ich denn beispielsweise in Mitarbeiter investiere. Also ich versuche heute ultra transparent zu sein. Viel Spaß! Willkommen zu Go For It, deinem Online-Business-Podcast. Ich bin Caroline Preuß und möchte dir zeigen, wie du online sichtbar bist und mehr Kunden gewinnst. Für diese Podcast-Folge habe ich vorab Fragen aus der Community gesammelt und die 11 häufigsten und relevantesten, die besprechen wir heute in der Podcast-Folge. Ich habe das auch so ein bisschen in 4 Schritte gegliedert, die wir einmal gemeinsam durchgehen. Schritt Nummer 1, der richtige Zeitpunkt zum Einstellen von Mitarbeitern. Schritt Nummer 2, welche Stellen oder welche Aufgaben sich zum Abgeben, zum Outsourcen am besten eignen. Schritt Nummer 3, die Kostenplanung. Und Schritt Nummer 3, die richtigen Mitarbeiter finden. Und an dieser Stelle auch eine kleine Randnotiz, denn zum Thema Mitarbeiter, Teamaufbau, Unternehmensskalierung, also dieses ganze Thema von ich bin selbstständig und ich baue mir jetzt aber ein richtiges Unternehmen auf. Zu diesem großen Thema wird es voraussichtlich Anfang nächsten Jahres wirklich ein komplett neues Produkt von mir geben. Und es gibt noch keine Warteliste und noch nichts, aber da wollte ich dich schon mal so ein bisschen mental drauf vorbereiten, weil ich schon merke, es gibt immer mehr, was mich natürlich freut, die jetzt so den ersten Online-Kurs erfolgreich gelauncht haben und sich dann natürlich denken, okay, hey, aber wie baue ich denn jetzt da ein richtiges Unternehmen auf? Weil ich habe es ja auch schon mal angesprochen, es macht halt keinen Sinn, immer in diesem selbstständigen Hamsterrad gefangen zu sein. Es macht total Sinn, sich stattdessen ein Team aufzubauen. Und die wichtigsten Fragen, wie gesagt, die klären wir heute gemeinsam in der Podcast-Folge. Und da würde ich sagen, starten wir mal mit dem Schritt Nummer 1, der richtige Zeitpunkt zum Einstellen deines ersten Mitarbeiters. Das war wirklich so die häufig gestellte Frage, zum Beispiel Frage Nummer 1 von der Claudia. Ab wann sollte man denn das Invest tätigen und einfach Mitarbeiter einstellen? Und Frage Nummer 2 von Katja, auch sehr ähnlich, sollte man Mitarbeiter erst einstellen, wenn Geld dafür da ist oder ähnlich wie bei Waren auf Kredit, also dass man jetzt irgendwie einen Kredit aufnimmt, in die Schulden aufnimmt und dann in die Schulden geht, um Mitarbeiter einzustellen. Und da, das ist auch so meine persönliche Erfahrung, wie gesagt, das sind ja auch alles Erfahrungswerte. Manche machen das natürlich auch anders, vielleicht auch Startups. Aber mein Unternehmen ist ja tatsächlich wirklich rein aus dem Cashflow gewachsen. Also ich habe nie irgendeinen Kredit aufgenommen. Ich habe immer das Geld, was ich verdient habe, sofort wieder reinvestiert. Ich hatte auch keine Investoren oder sonst was. Und deshalb würde ich dir empfehlen, meine persönliche Erfahrung, wenn du wirklich aus dem eigenen Cashflow wächst und dich vielleicht auch so ein bisschen unwohl fühlst, mit irgendwie Krediten aufzunehmen, dann stelle Mitarbeiter erst ein, wenn du es dir wirklich leisten kannst, weil merke, du hast ja auch eine Verantwortung gegenüber deinen Mitarbeitern und ich würde dir auf gar keinen Fall jetzt empfehlen, einfach mal so einzustellen auf gut Glück und dann mal schauen, ja, kann ich die dann in einem Monat überhaupt noch bezahlen? Das fühlt sich für mich persönlich halt einfach nicht gut an. Deshalb ist meine persönliche Erfahrung, ich habe erstmal 6 Bruttogehälter, also 6 Bruttomonatsgehälter zur Seite gelegt. Also die hatte ich wirklich in Cash auf meinem Konto. Und dann habe ich die erste Mitarbeiterin eingestellt. Also als ich wusste, ich kann diese Mitarbeiterin, den Mitarbeiter 6 Monate lang bezahlen. Weil da wusste ich auch 6 Monate Zeithorizont. Ich habe noch einen Launch geplant. Ich konnte auch meine Umsätze schon so ein bisschen besser einschätzen. Also ich wusste, beim letzten Launch hatte ich irgendwie, weiß ich nicht, als Beispiel 20.000 Euro verdient. Dann wird das beim nächsten Launch jetzt erfahrungsgemäß nicht total in die Hose gehen. Also ich konnte mich auch schon so ein bisschen auf die Umsätze verlassen. Und hatte eben die 6 Bruttogehälter zur Seite gelegt. Das können bei dir vielleicht auch 4 Bruttogehälter oder 3 sein, wenn du jetzt mehr oder wenn du jetzt wirklich einen großen Launch wirklich vor der Tür hast und du hast eine Warteliste, wo schon irgendwie hunderte Leute draufstehen und du weißt, hey, die Leute warten darauf, das wird sich garantiert gut verkaufen, dann kannst du natürlich auch schon früher einstellen. Das ist natürlich immer so ein bisschen, ich weiß das ja auch voll aus meiner Erfahrung, so dieser Bottleneck. Eigentlich sollte man ja so früh wie möglich Mitarbeiter einstellen, weil ja auch dadurch, nur dadurch kannst du ja auch richtig, richtig wachsen und skalieren, dass du Leute in deinem Team hast, die dir auch die Arbeit abnehmen. Aber auf der anderen Seite sollte so fürs Bauchgefühl aus meiner persönlichen Erfahrung ja auch ein bisschen eine Rücklage vorhanden sein. Und ja, das ist am Anfang manchmal wirklich eine Challenge. Mittlerweile sind bei mir eben die Cash-Rücklagen so groß, dass ich es mir einfach ja sehr gut leisten kann, dann einfach auch mit Hinblick auf zum Beispiel mein neues Produkt, was ich gerade erwähnt habe, dann auch schon proaktiv 6 Monate im Voraus Leute einzustellen. Aber wenn du jetzt gerade erst startest, 6 Bruttogehälter würde ich auf die Seite legen. Wir haben in meiner Kurs-Community wirklich viele Kundinnen und Kunden mit dabei, die eben folgendermaßen vorgehen. Die bauen sich ihr Online-Business auf, machen das wirklich alles noch komplett eigenständig, haben vielleicht so ein paar wenige Freelancer, die mal beim Webdesign, Grafikdesign helfen, aber es noch keine festangestellten Mitarbeiter, haben dann so die ersten großen Launches mit ihren digitalen Produkten, beispielsweise in einem Online-Kurs, zum Beispiel das erste Mal jetzt 5-stellig. Und dann stellen sie die erste Mitarbeiterin, den ersten Mitarbeiter ein. Da haben wir wirklich mittlerweile immer mehr, die auch den Erfolgskurs abschließen, mein Online-Programm über Online-Kurse, dann die ersten erfolgreichen Launches haben und sich dann ein Team aufbauen. Und das ist genau der Weg, den ich auch gegangen bin und den kann ich dir ans Herz legen. So, also den richtigen Zeitpunkt zum Einstellen, den haben wir geklärt und deshalb würde ich sagen, machen wir weiter mit Schritt Nummer 2, ein sehr spannendes Thema. Welche Aufgaben sollte man überhaupt abgeben und welche Stellen sollte man ausschreiben? Da fragt die Carina, welche Stelle sollte man als erstes besetzen? Und sie fragt auch, wen hast du als erstes eingestellt? Also ich will es erstmal ein bisschen allgemeiner fassen und dann sage ich gleich noch dazu, wie bei mir der Prozess aussah. Also in meinen Augen gibt es 2 Arten von Aufgaben, die du zuerst abgeben solltest. Aufgabenart Nummer 1, operative, repetitive Aufgaben. Auch wenn dir diese Aufgaben vielleicht Spaß machen, rauben sie dir sehr, sehr, sehr viel Zeit. Ich nenne dir mal ein paar Beispiele. Kundensupport, E-Mails beantworten, vielleicht auch viele Assistenzaufgaben, vorbereitende Buchhaltung, einfach Belege anfragen, Belege einreichen, also Dinge, die sich immer wieder wiederholen, für die man auch gute Prozesse schreiben kann. Auch das Thema Community Management, gerade auf Instagram, Kommentare beantworten, Nachrichten beantworten, vielleicht auch dann mal irgendwann später das Thema Content-Erstellung. Ich hatte ja hier, da kannst du gerne mal so ein bisschen zurückscrollen, vor kurzem, ich weiß leider nicht das Datum, aber vor kurzem gab es eine Podcast-Folge zum Thema Content Recyceln. Und da habe ich auch darüber gesprochen. Ja, klar, hier für den Podcast überlege ich mir schon noch selbst die Themen. Das mache ich auf jeden Fall, Brainstorming. Aber dann so dieses ganze Post erstellen auf Instagram, also dass man hier dieses Podcast-Skript beispielsweise nimmt und dann darauf basierend einfach Posts auf Instagram einfach nochmal recycelt, das kann auch ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin übernehmen. Also habe ich mich ein bisschen verquatscht, aber die erste Aufgabenart sind wirklich diese operativen, repetitiven Aufgaben. Auch wenn es Spaß macht, bitte gib es ab, weil du bist im Hamsterrad und dann arbeitest du, wenn du guten Umsatz hast, vielleicht dann doch deine 60, 80 Stunden pro Woche und das macht keinen Sinn. Da bist du sehr schnell im Burnout. Und Aufgabenart Nummer 2, das sind Aufgaben, in denen du 0 Expertise hast und in die du dich auch wirklich partout nicht einarbeiten willst oder wo es vielleicht auch keinen Sinn macht, dass du dich da jetzt im Detail einarbeitest. Natürlich muss man hier so ein bisschen schauen. Ich bin ja ein großer Fan davon, deshalb bin ich auch ein Fan von wirklich digitalen Produkten, dass man sich das Wissen einmal aneignet, also dass man einmal versteht, um was es geht, also auch Steuerberatung, Buchhaltung, solche Themen schon mal grundlegend versteht, E-Mail-Marketing und so weiter, sich auch dazu beispielsweise in Form eines Coachings, Online-Kurses weiterbildet und das dann aber irgendwann abgibt, wenn man jetzt merkt, boah, E-Mail-Marketing, ich habe es schon verstanden, ich weiß, wie das Programm funktioniert, oder jetzt vorbereitende Buchhaltung, aber ich habe da keine Lust drauf. Dann gebe ich es ab, nachdem ich es verstanden habe. Andere Beispiele könnten Grafikdesign sein. Also jetzt zum Beispiel, da war ich aber auch früh so ein bisschen, ehrlicherweise habe ich da noch zu viel selbst gemacht. Ja, merke ich natürlich auch im Grafikdesign, als ob ich mich da jetzt in InDesign oder Lightroom oder irgendein Programm einarbeite. Ich kann so Basic-Grafikdesign, aber wenn es dann irgendwie darum geht, ein Podcast-Cover neu zu gestalten, die Motive irgendwie kompliziert auszuschneiden, dann gebe ich das einfach an meine Grafikerin Laura ab. Oder Webdesign, als ob ich mich jetzt irgendwie in HTML-Codes einarbeite, das dauert viel zu lange. Auch so komplizierte Steuerberatung, Jahresabschlüsse, jetzt gerade für meine GmbH, würde ich niemals selber machen. Ich verstehe grundlegend, wie so ein Jahresabschluss aufgebaut ist. Ich verstehe auch den Buchhaltungsprozess und alles, verstehe ich. Ich habe es im Blick, aber den Jahresabschluss schreiben und mit Finanzamt irgendwie telefonieren, mache ich nicht. Und das könnten so Beispiele sein, musst du natürlich für dich selbst wissen. Also Aufgaben, in denen du wirklich null Expertise hast, in die du dich auch partout wirklich langfristig nicht einarbeiten willst, die solltest du einmal verstehen und dann abgeben. Wie gesagt, klassische Beispiel Steuerberatung, Lohnabrechnung, auch Webdesign, Grafikdesign. Das sind so meine Beispiele. Dann hat mich die Carina aber ja auch nach meiner persönlichen Erfahrung gefragt. Und zwar, wann habe ich denn Mitarbeiter eingestellt und wen habe ich eingestellt? Also ich habe tatsächlich Anfang 2018 erstmal eine Fotografin eingestellt, beziehungsweise sie war damals oder ist immer noch heute Freelancerin, die Lisa, die bis heute meine ganzen Fotos macht. Das hatte aber auch noch den Grund, dass ich ja früher einen Do-it-yourself-Blog noch hatte und da spielt natürlich Video-Content, Video-Nachbearbeitung, Fotos, Fotobearbeitung eine sehr große Rolle und war einfach ein sehr großer Teil meiner Arbeit. Und da wusste ich auch, Fotos, da bin ich einfach nicht so gut. Also ich konnte es und es war in Ordnung, aber es war halt nicht so dieses letzte Perfektionsfünkchen, das ich halt eben nicht hatte. Und deshalb eben erstmal eine Fotografin, die ich eingestellt habe. Und dann Anfang 2019 ging ja mein Erfolgskurs, mein Online-Programm über Online-Kurse zum ersten Mal online. Und da habe ich tatsächlich dann wirklich in die ganzen operativen Aufgaben outgesourced. Weil wir eben mehr Kunden-Support-Anfragen beispielsweise hatten, die Community gewachsen ist. Ich habe die erste Stelle, die ich eingestellt habe, war tatsächlich jemand für Kundensupport, also für alle Mails, die an info@carolinepreuß.de, support@carolinepreuß.de reinkommen. Da habe ich dann jemanden eingestellt als erstes, weil mich das auch so genervt hat und gestresst hat und Zeit gefressen hat, der das oder die das alles für mich erledigt hat. Wen habe ich dann als nächstes eingestellt? Ich habe recht schnell eine Mitarbeiterin im Bereich Content und Content Marketing und Community Management eingestellt. Also das war damals eine Position, die beides abgedeckt hat. Also einmal das Community Management, Nachrichten beantworten, Kommentare auf Instagram beantworten, auch Kommentare unter Facebook-Werbeanzeigen moderieren und dann auch einen Teil tatsächlich Content-Erstellung, also Social-Media-Beiträge erstellen. Mittlerweile hat sich das bei mir so sehr weiterentwickelt und das Team ist gewachsen, dass ich tatsächlich jetzt ein ganzes Content-Team habe, also nicht nur eine Mitarbeiterin. Aber tatsächlich habe ich so angefangen, ja. Und das würde ich dir auch von Herzen empfehlen. Kundensupport, E-Mails, vielleicht persönliche Assistenz, so in diese Richtung und Content, Marketing, Community Management. Das als erstes abgeben. Die Frage Nummer 4 von der lieben Elke ist auch sehr spannend, denn Elke fragt, welche Aufgaben sollte man denn nicht abgeben? Und da habe ich auch eine klare Meinung dazu. Also wir haben einmal gesagt, operative, repetitive Aufgaben, die als erstes abgeben. Aufgaben, die ich jetzt aber nicht abgeben würde, das wären tatsächlich strategische Aufgaben, also Aufgaben mit einer direkten Auswirkung auf den Umsatz. Beispielsweise eine Launchplanung von deinem Online-Kurs. Wann geht die Mail online? Welche Sales-Mails gehen online? Machen wir eine Challenge oder machen wir ein Webinar? Welche Werbeanzeigen verwenden wir? Auch wirklich so alle Themen, die mit deinen Produkten zusammenhängen. Also gibt es bald ein Update von meinem Kurs? Wie gestalten wir die Updates? Also Dinge, wo du wirklich so die größte Expertise hast und Dinge, die natürlich ultra wichtig sind für deinen Umsatz. Und das ist in meinem Business die Produktweiterentwicklung und die Launchplanung. Launchplanung habe ich mittlerweile tatsächlich abgegeben an meine Marketingmanagerin Maria, aber auch erst, nachdem ich sie ein halbes Jahr lang eingearbeitet habe, dann hat sie einen Launch miterlebt. Jetzt haben wir auch im Bereich Marketing ein komplettes Team aufgebaut mit einer weiteren Junior-Marketing-Managerin mit dabei. Also erst, nachdem so diese Struktur mal so aufgebaut war, Maria jetzt auch wirklich als Führungskraft für mich arbeitet, gebe ich auch wirklich solche wichtigen, umsatzrelevanten Aufgaben an Teammitglieder ab. Was natürlich auch jetzt gerade, ich spreche jetzt über eine Personenmarke, weil ich bin eine Personenmarke, also du hörst hier diesen Podcast und hörst den Podcast wahrscheinlich auch wegen mir, also weil du einfach die Strategien von mir schätzt, das ist so eine typische Personenmarke und deshalb ist es natürlich hier, wenn du eine Personenmarke aufbaust, sehr schwierig, die Dinge outzusourcen, wo man dich wirklich persönlich braucht. Also jeder Podcast, da wärst du ja wahrscheinlich mega verrückt, wenn ich jetzt einfach nur meine Mitarbeiterin Beate beispielsweise hinsetze und sie spricht das. Das kann man machen, das kann man auch langsam das Team vielleicht immer weiter integrieren oder sich vielleicht auch neue Formate entwickeln, sodass der Fokus weg von der Personenmarke geht, wenn man das möchte. Aber so für den Anfang würde ich dir wirklich empfehlen, die Aufgaben, bei denen man deine Stimme, dein Gesicht braucht, also diese Aufgaben auch noch nicht abzugeben. Das ist bei mir der Podcast, das sind die Instagram-Stories teilweise, manchmal haben wir auch Formate, die vorgeskriptet sind, wo man mich nicht braucht. Das sind einmal Live-Coachings, auch für unsere Kundinnen und Kunden, wobei wir auch hier immer weiter tatsächlich auch delegieren, indem wir beispielsweise ein Expertennetzwerk für den Erfolgskurs aufbauen oder es auch in meinem Instagram-Online-Kurs Coachings, Livestreams mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gibt, aber auch einfach, weil ich weiß, dass mein Team wirklich Bombe ist und wirklich mega Ahnung davon hat. Also ja, das ist wirklich tatsächlich so eine Challenge. Die Frage hier ist nochmal von der Elke, welche Aufgaben sollte man nicht abgeben? Da ja, muss man sich vielleicht auch so ein bisschen langsam rantasten und eben schauen, was fühlt sich für mich gut an, wo ist jetzt jemand sehr gut eingearbeitet. Aber jetzt gerade, wenn man anfängt, ich hatte dann auch am Anfang den Fehler gemacht, hat dann irgendwie gleich einen Marketingmanager, also keine Sorge nicht, die Maria ist schon länger her, eingestellt und hab dem viel zu viel Macht und auch Verantwortung gegeben und das hat dann dazu geführt, dass dann der Umsatz mal so ein bisschen eingebrochen ist. Damals recht dramatische Erfahrung, heute war es ein sehr gutes Learning, wo ich da einfach gemerkt habe, hui, da habe ich zu schnell einfach die wichtigen Aufgaben, die umsatzrelevanten Aufgaben abgegeben. Okay, dann machen wir aber mal weiter mit dem Schritt Nummer 3 und zwar der Kostenplanung. Wir haben uns angeschaut, wen soll ich als erstes einstellen, wann soll ich überhaupt Mitarbeiter einstellen? Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, wie viel kosten denn Mitarbeiter überhaupt? Und da ist jetzt eine sehr spannende Frage, wo ich eine transparente Antwort gebe von der lieben Anna. Die Anna fragt nämlich, wie viel muss man prozentual vom Umsatz einplanen für Mitarbeiter? Und da muss ich natürlich erstmal sagen, das ist natürlich auch super stark davon abhängig, wie viel ein Mitarbeiter bei dir verdient. Also in welcher Position er für dich arbeitet. Ist es wirklich eine Managerstelle, also dass jemand Verantwortung für Mitarbeiter hat, auch vielleicht Umsatz- oder KPI-Verantwortung hat? Ist es jetzt vielleicht eher eine sehr operative Aufgabe ohne Mitarbeiterverantwortung? Dann ist natürlich dementsprechend, muss man ehrlich sagen, das Gehalt ein anderes Gehalt und wie viele Stunden arbeitet der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin für dich? Ist es ein Vollzeitjob oder sind es vielleicht nur 20 Stunden? Ich erzähle jetzt mal wirklich meine persönliche Erfahrung. Da ist natürlich wichtig, auch bei der Zahl, die ich jetzt gleich nenne, dass das jetzt nur meine persönliche Zahl ist. Und es gibt Unternehmen, die sofort den kompletten Umsatz in Mitarbeiter vielleicht reinvestieren, die vielleicht auch weniger reinvestieren, weil es jetzt gerade nicht nötig ist, so viele Mitarbeiter einzustellen. Da muss man sich auch einfach so ein bisschen auf seinen gesunden Menschenverstand und sein Bauchgefühl verlassen. Also aktuell machen die Gehälter der Festangestellten und auch der Freelancer, also alle Freelancer, auch der Steuerberater ist hier einberechnet, also alle Menschen, die für mich arbeiten, die machen ungefähr 30% meines Nettoumsatzes aus. Also bei beispielsweise 1 Million Euro Umsatz wären das dann ungefähr 300.000 Euro. Ja, und das ist so eine Zahl, mit der ich sehr, sehr, sehr gut fahre. Dann habe ich noch Budget für Equipment. Jetzt beispielsweise planen wir eine Teamworkation, natürlich für Werbeausgaben und so weiter und so fort. Das läppert sich dann natürlich. Da muss man einfach verstehen, wenn dein Business halt aus diesem ich bin jetzt selbstständig, ich mache das alleine Ding rausgeht hin zu ich bin jetzt eine richtige Unternehmerin, dann steigen natürlich auch die Personalkosten und dann ist das ganz normal, dass eben Umsatz, also der Umsatz, den du erzielst, nicht gleich der Gewinn ist. Im Idealfall sollte es aber natürlich trotzdem so sein, dass du durch den Teamaufbau, durch das Abgeben von Aufgaben, dann aber auch schlussendlich langfristig deinen Umsatz erhöhst und auch deinen Gewinn erhöhst, weil du einfach skalierst, weil du mehr Kunden betreuen kannst. Das Ding, was ich nämlich ganz oft sehe, ist, dass man halt sagt, boah, ich habe hier 1 Million Euro Umsatz und hast du aber auch 1 Million Euro Kosten und dann ist der Gewinn halt gleich null. Also hier muss man so ein bisschen schauen, aber so mit der Benchmark 30% fahre ich ja sehr gut, habe ich jetzt auch langsam gesteigert. 2019, als ich einen recht hohen Umsatz schon hatte, aber das Team noch nicht so sehr ausgebaut hatte, war die Zahl jetzt auch noch kleiner tatsächlich, aber 30%. Damit fahre ich sehr gut, ist wie gesagt meine persönliche Zahl. Frage Nummer 6 hier aus der Community, auch sehr spannend. Wie kann ich am Anfang starten mit einer studentischen Hilfskraft oder einem Minijob vielleicht? Also was ist da auch vielleicht meine persönliche Erfahrung? Also ich habe die Erfahrung gemacht, Werkstudenten sind super. Also das kann ich dir auf jeden Fall ans Herz legen. Mit Minijobs, um ehrlich zu sein, habe ich keine Erfahrung gemacht. Ich bin ehrlicherweise eher diesen Weg gegangen, dass ich tatsächlich auch verhandelt habe. Also dass ich schon jetzt am Anfang gesagt habe, du schau mal, hier ist ein recht junges Unternehmen. Das ist natürlich auch so in den Umsätzen recht volatil. Also die Umsätze schwanken. Ich kann das vielleicht auch schwer prognostizieren. Deshalb ist es für mich, also war immer meine Argumentation dann eben, deshalb ist es jetzt einmal schwierig, hier sehr hohe, Management oder Konzerngehälter zu zahlen. Deshalb wäre mein Verhandlungsvorschlag, du steigst mit einem vielleicht niedrigeren Gehalt ein und dann gibt es aber hier, dadurch, dass das Unternehmen ja jung ist, dass es wächst, eben auch Aufstiegschancen und du hast hier die Chance, eben auch was mitzuwirken, das Unternehmen wirklich aufzubauen. Und das war für mich so ein bisschen der faire Deal, dass man wirklich verhandelt, das ganz transparent sagt, es ist ein junges Unternehmen, die Umsätze schwanken, aber auch das kann ja für dich eine Chance sein, günstig einsteigen und dann eben das Gehalt anpassen. Frage Nummer 7 von der Eva. Wie finde ich denn heraus, wie viele Stunden ich für eine bestimmte Tätigkeit veranschlagen sollte? Diese Frage fühle ich so sehr, denn ich habe mir da früher echt so den Kopf zerbrochen, weil ich ja echt wenig Erfahrung hatte. Das heißt, ich wusste gar nicht, okay, Moment mal, jetzt für Kundensupport, wie lange braucht man denn da überhaupt? Also muss ich da jetzt jemand Vollzeit einstellen oder nur 10 Stunden die Woche? Also ich hatte überhaupt kein Gefühl für Zeitangaben. Wie viel braucht da jetzt denn ein normaler Mensch dafür? Und ich weiß ehrlicherweise, es kommt ein guter Tipp. Ich habe den aber damals, um ehrlich zu sein, nicht gekannt oder einfach nicht gemacht. Würde es aber heute tun oder macht es auch so, wenn ich neue Stellen ausschreibe. Ich würde einmal einfach selbst tracken, wie lange du denn für eine Aufgabe brauchst. Da gibt es zum Beispiel kostenlose so Time-Tracking-Tools, beispielsweise Clockify oder Toggle, T-O-G-G-L. Da kannst du dir kostenlos einen Account machen und dann einfach mal wirklich 1-2 Wochen, vielleicht auch ein bisschen länger mal mit tracken, was du eigentlich den ganzen Tag so machst. Und wenn du jetzt merkst, nach einer Woche, boah, jetzt habe ich irgendwie jeden Tag 4 Stunden Kundensupport-Mails beantwortet, dann schlägst du da vielleicht noch einen kleinen Puffer drauf, dass du sagst, vielleicht jemand, der jetzt neu dabei ist, der ist nicht ganz so schnell wie du, dann vielleicht noch so ein bisschen Puffer für Kommunikation, für Calls, also für ein wöchentliches Videomeeting beispielsweise. Und dann kommst du da schon auf eine sehr gute Zahl. Und das würde ich meinem heutigen Ich wirklich gerne ans Herz legen, weil ich da anfangs total chaotisch gestartet bin. Also ja, konnte ich sehr schwer einschätzen. Vielleicht auch ein anderer Tipp aus meiner Erfahrung, was mir tatsächlich sehr geholfen hat, ist nicht gleich mit einer Vollzeitstelle anzufangen. Also tatsächlich erstmal jemand vielleicht 15 Stunden vielleicht auch nur 10 Stunden, 20 Stunden so in diesem Dunstbereich einstellen und dann eben anbieten. Wenn man eben merkt, dass das doch mehr Aufgaben werden, dann können die Stunden aufgestockt werden. Und ja, damit ist man einfach so ein bisschen flexibler, als wenn man jetzt sagt, oh Gott, hier Vollzeitjob muss ich jetzt jemanden einstellen. Also ich habe wirklich sehr viele Mitarbeiter, fast alle sind bei mir Teilzeit angestellt. Viele machen noch was nebenher. Tatsächlich sind viele in meinem Team Yoga-Lehrerinnen und unterrichten Yoga. Und das ist halt dann eine super Work-Life-Balance und passt für beide Seiten. Also da war ich tatsächlich überrascht, dass viele auch wirklich Teilzeit arbeiten möchten. Hätte ich damals, als ich die ersten Mitarbeiter eingestellt habe, nicht so gedacht. Vielleicht auch noch ein spannendes Learning für dich. Die nächste Frage Nummer 8, sehr spannend von Diana. Diana fragt, was sind die Vorteile von Freelancern versus Festangestellte und andersherum? Also vielleicht auch so ein bisschen gefragt, was kann ich empfehlen? Wie ist auch meine persönliche Meinung dazu? Auch hier ein kleiner Disclaimer, hier führen ja immer viele Wege nach Rom. Also es gibt nicht so die eine Strategie, die man fahren kann. Ich sage es vielleicht auch vorweg, also ich bin ein großer Fan von Festangestellten. Ich sage dir auch gleich, warum. Und tatsächlich ist, also auch wenn ich die Wahl habe, ich stelle immer lieber gerne fest ein und habe Freelancer nur für Projekte oder eben, wenn es für eine Festanstellung vielleicht auch von den Stunden her nicht ausreicht, weil Grafikdesign, ja, brauche ich jetzt nicht irgendwie fix einmal pro Woche 20 Stunden, sondern eben dann so ein bisschen projektbasiert. Aber grundsätzlich ist so meine wirklich Meinung einfach festangestellt. Ich kenne aber auch andere, die komplett mit Freelancern arbeiten. Hier muss man einfach auch schauen, was bin ich für ein Typ? Will ich mir wirklich hier so ein festes Team aufbauen, wo ich auch verantwortlich dafür bin? Oder bin ich vielleicht eher so der digitale Nomade, der sehr unabhängig bleiben möchte, gar nicht so Bock hat auf so ein ganz festes Team und Verantwortung und Mitarbeiter weiterentwickeln und alles Mögliche, dann wären Freelancer eine Option. Aber erstmal so zum Unterschied Freelancer-Festangestellte, die Vorteile von Freelancern sind natürlich einmal, dass sie kurzfristig ein- und abgesetzt werden können. Also bei Freelancern besteht kein betrieblicher Kündigungsschutz. Du bist halt super, super flexibel. Freelancer sind deshalb gut bei einer kurzfristigen Kostenplanung. Also wenn du sagst, oh Gott, ich kann mich jetzt hier nicht auf einen Festangestellten committen, und vielleicht auch bei kurzfristigem Bedarf, also was ich ja gerade gesagt habe, so Grafikdesign, projektbasiert oder mal eine neue Website, da stelle ich jetzt hier keinen Website-Designer ein, wenn ich weiß, ich brauche einmal pro Jahr, muss meine Website überarbeitet werden. Was natürlich auch wirklich, was man nicht unterschätzen darf, der Freelancer trägt die kompletten Sozialabgaben selbst und es gibt auch keine Zahlung von deiner Seite, also das Arbeitgeber, keine Zahlung bei Urlaub oder bei Krankheit. Also der Freelancer ist komplett für sich selbst verantwortlich. Du zahlst nur eben den Stundenlohn oder das Fixum, vielleicht ein monatliches Fixum, einen sogenannten Retainer, beispielsweise 1.000 Euro pro Monat und that's it. Also damit kannst du halt auch sehr gut kalkulieren. Natürlich, Disclaimer, muss man auf der anderen Seite auch dazu sagen, dass Freelancer-Stundensätze in der Regel einfach deutlich teurer sind als die von Festangestellten. Und dazu werde ich nachher noch was sagen. Ich tatsächlich die Erfahrung gemacht habe, dass festangestellte Mitarbeiter, also die Stundensätze von Festangestellten tatsächlich günstiger sein können als ein Freelancer, also sozusagen ein Freelancer-Äquivalenz-Stundensatz, wo der Freelancer ja schon für sich so ein bisschen einrechnet, okay, ich muss hier die Sozialabgaben selbst zahlen, ich bin für meine Urlaubszahlung und die Zahlung im Krankheitsfall selbst verantwortlich. Da habe ich einfach, wie gesagt, die Erfahrung gemacht, dass man da, wenn man langfristig denkt, mit festangestellten Stundensätzen und Gehältern jetzt auf eine lange Sicht nicht projektbasiert, aber wenn man hier wirklich regelmäßig Monat für Monat arbeitet, Festangestellte günstiger sind. Okay, das ist aber nur meine persönliche Erfahrung. Nachteile von Freelancern möchte ich auch noch schnell ansprechen. Ich habe, wie gesagt, schon angesprochen, Unterschied eben in den Kosten. In meinen Augen sind Freelancer etwas teurer. Freelancer sind natürlich nicht so eng in deinem Unternehmen auch mit dabei. Natürlich sind sie, also ist es eine flexible Sache. Du kannst einen Freelancer einstellen und auch wieder schnell loswerden, wenn es nicht passt. Aber auf der anderen Seite ist der Freelancer eben deshalb nicht so sehr in der Regel committed. Vielleicht auch, was die Werte in deinem Unternehmen angeht. Das ist eben eher eine flexiblere Sache. Und man muss auch wirklich, wirklich aufpassen bei Scheinselbstständigkeit. Ich bin hier keine Arbeitsrechtsanwältin, kein Steuerberater, aber auch da bitte mal recherchieren. Denn wenn jetzt der Freelancer nur für dich arbeitet, nur bei dir quasi, nur dir Rechnungen stellt, kann das auch schnell dazu führen, dass das dann eben als Scheinselbstständigkeit zählt und dann muss man die ganzen Sozialabgaben und so weiter nachzahlen. Also da auch gerne mal selbst informieren. Also nochmal Zusammenfassung, meine persönliche Erfahrung. Festangestellte Mitarbeiter sind langfristig über mehrere Monate gerechnet günstiger und deutlich mehr committed als Freelancer und deshalb bei mir dieser Mix, die wichtigen Schlüsselpositionen, wo es natürlich auch sehr darum geht, so die Werte in meinem Unternehmen zu vertreten, auch für mich zu kommunizieren, Kundensupport, Content-Marketing. Da will ich einfach sicherstellen, dass hier wirklich gute, committede Leute arbeiten, also die sich auch mit meinem Unternehmen identifizieren können. Das mache ich alles in Festanstellung, Steuerberater, Buchhaltung, Grafikdesign, Webdesigner, sowas alles mache ich auf Freelance-Basis oder dann eben Stundenhonorar paketweise. Okay. Wir haben aber noch einen Schritt, den wir gemeinsam besprechen müssen, und zwar Schritt Nummer 4, die richtigen Mitarbeiter finden. Und auch hier wurden einige Fragen aus der Community eingereicht und ich mache weiter mit Frage Nummer 9 von Maike. Maike, du stellst eine mega Frage, die habe ich mir vor kurzem auch gestellt, und zwar, was mache ich, wenn sich niemand bewirbt? Also du stellst eine Ausschreibung online und dann merkst du auf einmal, hups, es bewirbt sich ja keiner. Das kenne ich aus meiner Anfangszeit sehr gut und ich hatte es erst kürzlich wieder, beziehungsweise da haben sich noch nicht die richtig guten Leute beworben. Und dann erzähle ich gleich, was ich gemacht habe. Im ersten Schritt würde ich natürlich einmal schauen, dass du die Ausschreibung wirklich prägnant auf all deinen Kanälen online stellst. Das heißt, wenn du eine E-Mail-Liste hast, ganz ehrlich, dann schick doch einmal eine E-Mail raus. Ich suche dich oder ich stelle ein, wirst du Teil meines Teams? Poste das auf Social Media. Ich poste das auch wirklich immer auf meinem persönlichen Facebook-Profil, auch auf meinem LinkedIn-Profil, weil ich mir immer denke, es schadet ja nichts. Womit ich tatsächlich die beste Erfahrung gemacht habe, ist, Mitarbeiter aus meiner Community einzustellen. Also wirklich bei mir, ich glaube, mittlerweile fast alle Mitarbeiter, die in meinem Team sind, die haben sich über eine Instagram-Story beworben. Also ich habe einfach eine Instagram-Story hochgeladen. Hi, liebe Community, ich stelle wieder ein, wischt mal nach oben. Hier ist der Link zur Bewerbungsseite, da ist Deadline. Ich freue mich auf euch. Also ganz, ganz, ganz viele Mitarbeiter sind wirklich Fans, haben die Stories geschaut und habe ich direkt aus der Community eingestellt. Und damit habe ich Top-Erfahrungen gemacht. Würde ich dir total ans Herz legen. Was für mich, um ehrlich zu sein, nicht so gut funktioniert hat, ist es irgendwie auf Jobportalen. Wir hatten auch mal Werbeanzeigen auf LinkedIn und Xing, glaube ich, geschalten. Hat sehr, sehr, sehr schlecht funktioniert. Aber auf jeden Fall wirklich die Ausschreibung überall posten und auch wirklich in deiner Community fragen. Dann noch eine persönliche Erfahrung oder einen Fehler, den ich auch immer noch mache. Es ist einfach so learning by doing. Ich mache häufig den Fehler, dass ich Ausschreibungen so ein bisschen zu hart formuliere. Das hatte ich jetzt erst kürzlich, habe eine Assistenz der Geschäftsführung eingestellt. Und dann dachte, also ist ja auch, also der Job ist tatsächlich Assistenz der Geschäftsführung, aber es dachten dann einige, ich bin jetzt Geschäftsführer oder ich muss es so Geschäftsführeraufgaben machen, dass ich jetzt Mitarbeiter, weiß ich nicht, schwierige Mitarbeitergespräche führe und Bilanzen checke und was weiß ich. Und dann habe ich es eben so gemacht, dass ich den Job nochmal umgeschrieben habe. Einfach neues Wording. Ich habe den Job dann genannt Team/Büroassistent, sodass der Job einfach ein bisschen harmloser klingt. Ich hatte auch einige Absätze, wo es dann irgendwie gehießen hat, ja, du musst vorbereitende Buchhaltung machen und du hast Personalverwaltung ist ein Teil. Und dann habe ich aber auch noch mal in Klammern ergänzt, ja, du musst aber hier keine Vorerfahrungen haben, wir arbeiten dich in alle Themen ein. Und nachdem ich dann diese Stellenausschreibung so ein bisschen abgesoftet habe, was die Anforderungen abgeht, haben sich dann auch deutlich mehr Leute beworben. Hier muss man natürlich schauen, klar, wenn ich jetzt wirklich eine Führungskraft einstelle, dann muss die Führungskraft schon davor Personalverantwortung gehabt haben. Also da bin ich dann auch so ein bisschen kompromisslos. Oder es gibt manche Dinge, wo ich einfach sage, da will ich nicht einarbeiten, da brauchst du diese Vorerfahrung. Aber ganz oft habe ich irgendwie die Erfahrung gemacht, dass viele doch zu schüchtern sind, sich zu wenig zutrauen und es dann schon Sinn macht, die Ausschreibung noch mal ein bisschen abzusoften. Und jetzt kommt der Pro-Tipp, ganz banaler Tipp, wenn sich keiner bewirbt, ganz ehrlich, nimm die Stellenausschreibung, gerade wenn du eine Deadline gesetzt hast, noch mal offline und nenne sie einfach um. Also was ich ja auch gemacht habe, die Assistenz der Geschäftsführung hieß dann Team/Büroassistenz. Ich habe das schon transparent kommuniziert, aber kann man natürlich auch machen, wenn sich gar keiner bewirbt. Frage Nummer 10, sehr spannend, von Joana. Joana fragt, wie stark sollte das Bauchgefühl bei der Bewerbung eine Rolle spielen? Da möchte ich auch mal so meinen persönlichen, wirklich, es ist kurz und knackig, ich könnte jetzt zu allen Themen hier nochmal, ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, euer eigenes Produkt machen oder nochmal mehr Podcast-Folgen machen, aber so ganz kurz und knackig mein Bewerbungsprozess. Also, Bauchgefühl spielt tatsächlich bei mir erst ganz zum Schluss, so in der finalen Entscheidung, eine wichtige Rolle. Im ersten Schritt, wenn ich jetzt neue Bewerbungen bekomme, schaue ich mir tatsächlich wirklich mal ganz stumpf die Fakten an. Ich schaue mir den Lebenslauf an, sind da Lücken im Lebenslauf, passt überhaupt das, was die Person gemacht hat, zu dem Job? Also wenn ich jetzt hier jemanden habe, der irgendwie aus aus einer Bank, der ist Bankberater oder was weiß ich und will sich jetzt auf eine Social-Media-Stelle bewerben, hat null Erfahrung, keine Weiterbildung gemacht, hat vielleicht auch kein eigenes Projekt gemacht. Das wäre dann nochmal eine Sache, wo ich sage, gut, wenn du es in deiner Freizeit irgendwas Eigenes aufgebaut hast, hier, zeig einfach, was du gemacht hast. Aber wenn nichts vorhanden ist, wäre das erstmal ein schlechtes Signal. Und dann hilft mir auch das beste Bauchgefühl nicht. Dann hilft mir es nicht, dass ich die Person sympathisch finde. Weil wenn die Fakten nicht stimmen, wenn zum Beispiel auch viele Rechtschreibfehler enthalten sind. Ich weiß, ich kriege da immer böse Kommentare, wenn ich das so offen sage. Aber es ist meine persönliche Meinung. Hashtag Chaos Klartext. Ich bekomme so viele Bewerbungen mit Flüchtigkeitsfehlern. Ja, ein Rechtschreibfehler, ein Flüchtigkeitsfehler, okay. Aber wenn es sich so durch die Bewerbung durchzieht oder man vergisst Unterlagen, ja, es ist halt die eine Chance, es ist so dieser erste, wie nennt man das, so der erste Eindruck. Und wenn der halt irgendwie nicht stimmt, dann hat derjenige sich vielleicht keine Mühe gegeben, dann hat er nicht gewissenhaft genug gearbeitet. Und da bin ich schon, ich sage es ehrlich, man muss es nicht so sehen wie ich, ist meine Meinung, bin ich schon sehr hart, dass ich einfach sage, super viele Flüchtigkeitsfehler, super viele Rechtschreibfehler ist schon ein Ausschlusskriterium. Oder fehlende Unterlagen, wenn ich sage, in einem Video, was du einreichst, soll 3 Minuten lang sein und es ist irgendwie doppelt so lange, dann merke ich auch schon, okay, hier, oder falscher Ansprechpartner genannt, hier hat jemand einfach nicht gewissenhaft gearbeitet. Und da das beispielsweise einer meiner Werte ist, das ist mir sehr, sehr, sehr wichtig, dass man organisiert, strukturiert, gewissenhaft ist, ist das basierend auf meinen Werten, das vielleicht nochmal dazu gesagt, einfach ein Ausschlusskriterium. Also im Schritt Nummer 1 die Fakten. Im Schritt Nummer 2 habe ich immer ein persönliches Bewerbungsgespräch. Und da schaue ich schon so ein bisschen, jetzt kommt ein absoluter Pro-Tipp, da schaue ich auf den Persönlichkeitstypen und ich achte auch sehr stark darauf, was hat der Bewerber oder die Bewerberin für ein Selbstwertgefühl? Wie selbstreflektiert ist die Person? Wenn ich zum Beispiel frage, ja, erzähl mal über deinen alten Job, den du hattest, und dann kommt nur Gemeckere, der Chef war so blöd und die Kollegen und alles blöd, da merke ich schon, okay, du redest hier schlecht über den alten Arbeitgeber, schlechtes Signal, vielleicht auch so ein bisschen punkto Selbstreflektiertheit, immer sind die anderen schuld, alles war immer blöd, nur ich habe nie die Schuld gehabt, dann ja, merkt man da schon ein bisschen, dass die Person vielleicht nicht so selbstreflektiert ist und auch das ist bei mir ein wichtiger Wert, gerade in der digitalen Zusammenarbeit und dann merke ich schon eben in diesem persönlichen Bewerbungsgespräch, okay, passt irgendwie auch nicht. Und natürlich auch Sympathie. Ich hatte schon Bewerber, wo es einfach auch nicht so geflowt hat, merkt man ja auch in einem Gespräch. Hat das Gespräch so komische Lücken und hat die ganze Zeit so Pausen oder flowt es einfach? Man hat ein cooles Gespräch. So. Und dann im dritten Schritt, so nach dem Bewerbungsgespräch, da kommt das Bauchgefühl. Und dann schaue ich mir natürlich, was ich gerade gesagt habe, einmal so diesen Flow an. Ich überlege mir auch so ein bisschen, gab es jetzt irgendwie so eine Sache, wo ich hellhörig geworden bin? Irgendwas, wo ich merke, also wo so irgendwie bei mir so eine Alarmglocke angegangen ist. Also sei es, jemand hat da ganz viel gelästert oder jemand erwähnt einfach Dinge, die vielleicht auch nicht zu meinen Werten passen. ja, das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, wo die eigenen Werte liegen. Aber dann kommt das Bauchgefühl eben rein. Und ich überlege mir auch so ein bisschen, das ist jetzt nochmal ein wichtiger Punkt. Ich merke schon, ich habe so Bock auf so ein weiterführendes Produkt. Mir macht das so Spaß. Ergibt sich ein stimmiges Gesamtbild. Also ich überlege mir immer, passt denn das präsentierte Bild des Bewerbers zu den Fakten? Also wenn jetzt ein Bewerber, hatte ich auch vor kurzem den Fall, erzählt, boah, ich bin übermotiviert, Bereich Marketing, bin ich voll motiviert, Marketing ist meine Leidenschaft und der Bewerber sich eben so darstellt, das ist der krasseste Marketing-Guru. Und dann frage ich einfach mal, welche Marketingbücher liest du denn so? Oder jetzt gibt es vielleicht einen Podcast, wenn jemand keine Bücher liest, gibt es einen Podcast, den du hörst. Und dann kommt gar nichts. Also der Bewerber konnte mir kein einziges Buch nennen, das er gelesen hat. Und du merkst so, irgendwie passt das, was er so erzählt und wie er sich darstellt, gar nicht zu den Fakten. Also wenn ich mal so ein bisschen tiefer auch grabe, wenn ich dann eben nach Erfahrungen frage, nach dem alten Job frage und man stellt sich eben so da, ja, ich habe da dies und das und ich war voll fancy unterwegs und dann bohrt man mal so ein bisschen nach und fragt mal ganz detailliert nach Projekten, ja, was hast du denn da gemacht? Und dann kommt nichts. Dann ist es einfach für mich so eine Alarmglocke. Klar, es kann auch mit Nervosität oder was auch immer zusammenhängen, aber ja, wir müssen halt auch irgendwie sortieren und es ist eben eine sehr wichtige Entscheidung, um ehrlich zu sein, wen man sich in sein Unternehmen holt. Deshalb bin ich da immer eher zu vorsichtig, muss ich sagen. Und wie gesagt, grundsätzlich, also passt dieses präsentierte Bild zu den Fakten. Und wenn ich da merke, das habe ich ganz oft, das passt irgendwie nicht, das ist kein stimmiges Bild, da stellt sich auch jemand vielleicht anders dar, als er vielleicht eigentlich in Wahrheit ist. Dann ist das für mich einfach auch aus Sicherheitsaspekten einfach eine rote Flagge, wo ich dann auch sage, da tatsächlich mein Bauchgefühl stelle ich jemanden nicht ein. Auch wie gesagt, bei diesen Gesprächen, wo es keinen Flow gibt. Und um ehrlich zu sein, ist es auch dein Unternehmen. Also wenn du einfach merkst, du hast auf die Person keinen Bock, weil du hast, weiß ich nicht, jetzt in meinem Fall, ich komme mit so super krass extrovertierten, ganz lauten Menschen, meine persönliche Meinung, nicht so gut klar, dann sage ich auch einfach, darauf habe ich keinen Bock. Ist mein Unternehmen, mein Business, ich entscheide, ich bin der Boss. Hashtag Hausklartext. Okay, und Frage Nummer 11, die letzte Frage von Stefanie. Wie beteiligst du dein Team an der Personalauswahl, damit es später harmoniert? Das mache ich tatsächlich so, dass ich mittlerweile immer in das letzte Bewerbungsgespräch, es gibt in der Regel 2 bis 3 persönliche Bewerbungsgespräche, dass ich mir da eine Führungskraft mit reinhole. Ich habe ja schon erzählt, ich habe mehrere Führungskräfte, denen ich auch wirklich vertraue, die viel Verantwortung haben, auch für Mitarbeiter, die vielleicht auch dann mit den Personen zusammenarbeiten müssen. Und da hole ich mir immer ein oder sogar vielleicht mehrere Führungskräfte ins letzte Gespräch und lass die auch Fragen stellen und hol mir da nochmal Feedback ein. Und wenn dann wirklich bei uns alle Schilder auf grün stehen, alle Ampeln auf grün, keiner hat mehr irgendwelche schlechten Bauchgefühle und Alarmsignale, dann gibt's dann die finale Zusage. Ja, und damit bin ich schon zum Schluss gekommen dieser heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, dass du ganz viel mitnehmen konntest. Und wenn dich dieses weiterführende Produkt, von dem ich gerade gesprochen habe, interessiert, schreib mir auch wirklich gerne eine Instagram-Nachricht, wenn du da noch Ideen hast oder es Dinge gibt, wo du sagst, boah, da hätte ich voll Bock, nächstes Jahr mit dir noch einen Schritt weiter zu gehen. Es ist hier kein Pitch, weil es gibt noch keine Warteliste. Also ich interessiere mich wirklich ehrlich für Feedback. Dann schreib mir gerne eine Instagram-Nachricht oder auch eine Mail, wenn das für dich spannend ist. Und irgendwann gibt es dann auch eine Warteliste. Das nur so als kleiner Teaser. Du merkst, mir macht das Thema Spaß und ich bin überzeugt, dass wir viele in der Community haben, die jetzt wirklich aus dieser Selbstständigkeit ein richtig geiles Business aufbauen können. Und da freue ich mich, in den nächsten Monaten diese Reise vielleicht gemeinsam mit dir zu gehen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Lass dem Podcast gerne eine positive Bewertung bei iTunes da und wir hören uns bald wieder in einer neuen Podcast-Folge. Bis bald!